Wir wollen reden. Wir haben das in der Vergangenheit immer schon gemacht, dass wir Predigtreihen zum Thema unserer Vision haben. Wir machen das in diesem Jahr anders, dass wir das nicht in vier aufeinanderfolgenden Gottesdienst machen, sondern auch über das Jahr verteilt. Als FEG Rheinbach haben wir eine Vision. Jetzt müssen wir mal gucken. Ja. Die Vision der FEG Rheinbach. Da steht erstmal nichts drin. Die Frage ist, warum brauchen wir überhaupt eine Vision? Ne? Warum haben Menschen Visionen? Wenn wir von Visionen reden, haben wir ganz unterschiedliche Vorstellungen davon, was gemeint ist. Von Altbundeskanzler Helmut Schmidt wird berichtet, dass er einmal gesagt haben soll, wer Visionen hat, sollte zum Arzt gehen. Aber er kommentiert das heute auch selber, dass er sagt, es war eine pampige Antwort auf eine dusselige Frage eines Journalisten. Und er macht auch deutlich, naja, also man kann dieses Zitat nicht als Allzweckwaffe gebrauchen für Leute, die sich mit Visionen befassen. Wenn wir heute Morgen von einer Vision sprechen, haben wir also auch nicht eine spektakuläre Erscheinung, irgendwas im Sinn, eine Halluzination wegen einer Fehlfunktion des Gehirns, weswegen man vielleicht tatsächlich zum Arzt gehen sollte. Die Vision wird landläufig oder in der Regel auch als das innere Bild einer Vorstellung von dem, was in der Zukunft geschehen sollte, könnte, gesehen. Also ein inneres Bild, was wir haben, wenn wir die Augen zumachen und sagen, ich stelle mir vor, in der Zukunft sieht dieses oder jenes mal so aus. Jeder Mensch von uns hat eine Sehnsucht danach, wie es irgendwie sein sollte. Mit seinem Beruf, mit seiner Familie, mit seiner Beziehung. Diese persönlichen Visionen sind, so ist das zumindest bei mir, leider oft wenig konkret und schon gar nicht ausformuliert. Das führt dann dazu, dass Menschen oft einer undefinierten Sehnsucht hinterherringen. Sie suchen etwas und wissen eigentlich gar nicht, worauf sie die Energie ihres Lebens verbrennen. In unserer Gemeinde sind viele Einzelschicksale versammelt. Und unsere Gemeinde ist aber keine Ansammlung von Einzelvisionen, von Einzelvorstellungen von der Gemeinde. Wir brauchen eine gemeinsame Vorstellung von dem, wie Gemeinde einmal aussehen könnte. Wenn wir das nämlich nicht haben, wird die Gemeinde zu einem Ort des Armendrückens. Ich wünsche mir aber, dass die Gemeinde ein Ort wird, wo wir gemeinsam an einem Strang ziehen. Unsere Vision haben wir formuliert, als das Gemeindezentrum gebaut wurde und bevor es fertig war. Das Bild seht ihr jeden Morgen, wenn ihr mit dem Auto kommt, jeden Sonntag, wenn ihr zum Gottesdienst kommt. Das ist aber nicht nur ein Gebäude gewesen, wo wir hier Gottesdienst feiern sollten. Ein Gedanke war, ein Ziel für das Gemeindezentrum vor Augen zu haben. Wir wollten uns nicht ausruhen mit dem Gedanken, jetzt haben wir es geschafft. Ich meine, das kann man wirklich sagen, das ist ein tolles Gebäude und wir sind Gott sehr dankbar dafür, dass wir das hier haben. Wir wollten uns aber von vornherein motivieren lassen mit dem Gedanken, jetzt geht's richtig los. Der Anspruch unserer Vision war, dass der Text biblisch fundiert und von Gottes Geist geleitet sein soll. Es gab keinen Anspruch, dass dieser Text für alle Zeit Gültigkeit haben würde. Für diesen Anspruch haben wir das Wort Gottes, die Bibel. So, und hier ist sie nun. Dieses Bild kennt ihr, das taucht auf Gemeindebriefen auf. Wir haben es auf der Homepage. Immer mehr Menschen finden in unserer Gemeinde ein Zuhause, lernen Gott kennen und werden zu hingegebenen Nachfolgern Christi. Das ist das Bild für unsere Gemeinde, für jetzt und für die Zukunft, was wir haben, wenn wir an unsere Gemeinde denken. Das war das damals, was uns geleitet hat, das so zu formulieren. Es gibt dazu auch noch das Kleingedruckte, das sogenannte Kleingedruckte. Das möchte ich auch noch mal an dieser Stelle mit einbringen. Jeder Einzelne ist Gott wichtig. Darum geben wir unser Bestes, immer mehr Menschen in unserer Umgebung zu Gott einzuladen. Wir erleben Gott als liebevollen Vater. Darum setzen wir uns ganz dafür ein, dass unsere Gemeinde ein Raum der Geborgenheit ist, indem wir uns gegenseitig annehmen und füreinander da sind. Jesus zeigt uns, wie barmherzig Gott ist. Darum vertrauen wir ihm unser Leben an und erfahren Frieden mit Gott. Und Gottes Geist bewegt uns und sein Wort verändert uns. Darum dienen wir den Menschen in unserem Umfeld mit ganzem Herzen. Das sind so die Erklärungen zu den einzelnen Punkten. Wir haben das in dieser Vision, in diesem Kreislauf bezeichnet, weil wir denken, es ist ein Kreislauf. Es ist nicht zwingend ein Kreislauf. Also es ist auch durchaus möglich, dass Menschen hierher kommen, die sagen, ich möchte ein hingegebener Nachfolger sein und deswegen suche ich mir diese Gemeinde als Zuhause aus. Also diese Möglichkeit besteht selbstverständlich. Heute möchte ich aber den Schwerpunkt legen auf diesen Aspekt immer mehr Menschen. Warum immer mehr Menschen? Die Geschichte Gottes mit seinem Volk ist immer auf Wachstum ausgelegt. Das zieht sich wie ein roter Faden durch die gesamte Bibel. Zu Adam und Eva sprach Gott, seid fruchtbar und vermehrt euch, füllt die ganze Erde und nehmt sie in Besitz. Das steht ganz am Anfang der Bibel, im ersten Buch der Bibel. Zu Abraham sagt Gott, er hieß ihn hinausgehen und sprach, sieh gen Himmel und zähle die Sterne, kannst du sie zählen? Und er sprach zu ihm, so zahlreich sollen deine Nachkommen sein. David schrieb, alle Völker sollen zur Einsicht kommen, von allen Enden der Erde sollen sie zum Herrn umkehren und vor ihm sich niederwerfen. Psalm 22, Vers 28. Jesus selber sagt, Gott hat mir unbeschränkte Vollmacht im Himmel und auf der Erde gegeben. Darum geht nun zu allen Völkern der Welt und macht die Menschen zu meinen Jüngern und Jüngerinnen. Tauft sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles zu befolgen, was ich euch aufgetragen habe. Und das sollt ihr wissen, ich bin immer bei euch jeden Tag bis zum Ende der Erde. Matthäus Kapitel 28, Vers 18. Geht hin zu allen Völkern der Welt. Auch da ist in dem Missionsbefehl von Jesus das Wachstum angelegt. Lukas schreibt in der Geschichte der ersten Apostel, die Botschaft Gottes aber breitete sich weiter aus. Die Zahl der Glaubenden in Jerusalem stieg von Tag zu Tag. Auch viele Priester folgten dem Aufruf zum Glauben. In seinem Brief an die Christen in Rom entwickelt Paulus die Sicht, dass auch die Christen durch ihren Glauben als Abrahams Kinder anzusehen sind. So erfüllt sich auch an uns die Zusage an Abraham, von der wir gehört haben, so zahlreich wie die Sterne am Himmel. Also wir sind, wenn man so will, die Sterne, die Abraham schon gesehen hat. So ist Abraham der Vater von uns allen, denn Gott hat zu ihm gesagt, ich habe dich zum Vater vieler Völker gemacht. Römer 4, Vers 16. Und zum Schluss lesen wir in der Offenbarung im letzten Buch der Bibel, danach sah ich eine große Menge Menschen, so viele, dass niemand sie zählen konnte. Es waren Menschen aus allen Nationen, Stämmen, Völkern und Sprachen. Sie standen in weißen Kleidern vor dem Thron und dem Lamm und hielten Palmzweige in den Händen. Mit lauter Stimme riefen sie, der rettende Sieg gehört unserem Gott, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm. Diese Bibelstellen, diese Texte machen uns deutlich, dass die Geschichte Gottes mit seinem Volk immer auf Wachstum angelegt war und angelegt ist. Und dem wollen und können wir uns natürlich auch in Rheinbach nicht verschließen. Deswegen haben wir das in der Vision zum Ausdruck gebracht. Deswegen haben wir immer mehr Menschen formuliert. Immer mehr Menschen muss man aber auch, wenn man diese Vision recht verstehen will, immer im Zusammenhang mit den anderen Punkten sehen. Immer mehr Menschen finden in unserer Gemeinde ein Zuhause. Da haben wir vor Augen gehabt, als Jesus gesagt hat, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen. Matthäus Kapitel 11. Immer mehr Menschen lernen Gott kennen. Da hatten wir Bibelstellen im Blick, wie Gott will, dass allen Menschen geholfen werde und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. 1. Timotheusbrief. Gott kennenlernen bleibt eine ständige Herausforderung. Es ist nicht so, dass wir sagen können, jetzt haben wir Gott kennengelernt, wir sind gläubig geworden und damit kennen wir Gott. Gott kennenzulernen, der sich zu allen Zeiten offenbart hat. Er offenbart sich für uns heute alle in seinem Wort. Ein Gott, der diese Welt geschaffen hat. Ein Gott, der Anspruch auf unser Leben hat und der Recht und Macht hat, uns zu richten. Ein Gott, der heilig, gut und gerecht ist. Ein Gott, der Gehorsam fordert und doch barmherzig ist. Ein Gott, der einen ehebrechenden und mordenden König einen Mann nach seinem Herzen nennt, wie David, und ein Gott, der den größten Verfolger der ersten Christen zu seinem größten Missionar macht, Paulus. Ein Gott, der seinen Sohn zu uns schickt, damit wir erkennen, wie der Vater ist. Ein Gott, der uns unsere Schuld vergibt. Ein Gott, der die Ewigkeit mit uns verbringen möchte. Theologisches Wissen über all diese Dinge ist aber kein Selbstzweck zur bloßen Befriedigung unseres Verstandes. Paulus betet für die Christen Philippi, dass die Liebe reich werde an Erkenntnis und Erfahrung. Und er schreibt auch, jede Unterweisung der Gemeinde muss zur Liebe hinführen, die aus einem reinen Herzen, einem guten Gewissen und einem aufrichtigen Glauben kommt. Und immer mehr Menschen werden zu hingegebenen Nachfolgern Christi. Wir hatten den Missionsbefehl schon gelesen, geht hin in alle Welt und mache zu Jüngern, lehret sie zu halten, was ich euch befohlen habe. Aber nicht das Einhalten von Geboten, sondern das macht uns zu Christen und das vergrößert das Reich Gottes, sondern dass die Liebe erkennbar wird und wirksam wird, wie Paulus das auch geschrieben hat. Jesus sagt selber, wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von dessen Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Ein ganz tolles Bild, um zu zeigen, dass dort, wo Menschen sich treffen und sich auf Jesus berufen, dass dort die Quelle des Lebens ist. Ihr seid diese Menschen, von dessen Leibe Ströme lebendigen Wassers ausgehen. Jetzt darf man sich das nicht zu bildlich vorstellen, dass hier aus Rheinbach, aus der FEG Rheinbach, Rheinbach überschwemmt würde. Aber gemeint ist genau das mit der Quelle des Lebens. Von der Gemeinde, dort, wo die Menschen sich treffen und sich auf Jesus berufen und zu ihm halten, dort sollen Ströme lebendigen Wassers ausgehen. Und wenn wir diese Punkte zusammensehen, dann wird immer mehr Menschen nicht nur an der Zahl unserer Gottesdienstbesucher festzumachen, wiewohl uns das natürlich sehr freut, wenn der Saal voll ist. Immer mehr Menschen werden zu hingegebenen Nachfolgern Christi, zeigt sich eben neben der Treue, den Gottesdienst und die Gemeindeversammlung zu besuchen, auch im Alltag, im Beruf, in Gemeindediensten, während der Woche, in der Familie, in allen Bereichen. Immer mehr Menschen leben das Evangelium, und zwar in unserer Gemeinde. Wir haben das bezogen auf unsere Gemeinde. Immer mehr Menschen ist unbequem. Warum ist das so? In allen anderen Bereichen dieser Vision können wir den Inhalt irgendwie relativieren. Ein Zuhause hat viele Facetten und jeder versteht es anders. Gott kennen hat viele Facetten und jeder versteht es anders. Jesus nachfolgen hat auch viele Facetten und jeder versteht es anders und jeder lebt es auch anders. Aber immer mehr Menschen bietet nicht so viele Interpretationsmöglichkeiten. Immer mehr Menschen ist zählbar. Sind wir am Ende des Jahres mehr geworden oder nicht? Das ist vermutlich der gleiche Grund, warum das so unbequem ist, warum wir uns mit dem Zehnten so schwer tun. Der Zehnte ist nicht relativ. Ich habe da vor einiger Zeit ja schon mal drüber gepredigt, es geht nicht um die 10%, die wir spenden sollen, sondern es geht darum, dass wir viel geben, uns ganz und gar in das Reich Gottes investieren. Immer mehr Menschen kann Angst machen. Angst ist aber ein schlechter Ratgeber. Ich weiß nicht, was dieses Bild mit dir auslöst, wenn du da drauf guckst. Stell dir mal vor, der ganze Parkplatz wäre voll und die wollten alle zu uns in den Gottesdienst. Also ich muss ehrlich gestehen, so richtig wohl wäre mir dabei nicht. Aber wenn wir davon reden, dass immer mehr Menschen in unserer Gemeinde ein Zuhause finden, dann ist das damit drin, in diesem Gedanken. Ein kurzer Exkurs. Ich weiß nicht, wie sehr du mit Neurobiologie befasst bist. Vermutlich nicht. Ich bin selber Biologe, aber ich habe nicht so viel Ahnung davon. Aber eins finde ich total spannend. Das ist das Belohnungssystem in unserem Gehirn. Ich weiß nicht, ob ihr davon schon mal gehört habt. Das Belohnungssystem ist ausschlaggebend für viele Dinge, die wir tun. Die Endorphinausschüttungen im Gehirn sorgen dafür, dass wir uns für Dinge motivieren lassen und für andere nicht. Dieses Belohnungssystem im Gehirn, das sind bestimmte Zellen und bestimmte Neurotransmitter, die da miteinander interagieren. Die sorgen dafür, dass du entscheidest, welche Filme du gerne guckst, welche Musik du gerne hörst, wo du gerne spazieren gehst, für welche Schulfächer du lieber lernst als für andere und sogar auf welchem Platz du regelmäßig im Gottesdienst sitzt. Das Belohnungssystem im Gehirn fördert durch Glücksgefühle das Verstärken bestimmter Verhaltensmuster, die mit Belohnung in Verbindung stehen. Das nimmst du im Alltag nicht wahr. Also ich nehme das nicht wahr. Aber es ist so. Das Ganze ist ein emotionaler Lernprozess, wonach wir nach einiger Zeit eine bestimmte Handlung nicht mehr wegen der Belohnung ausführen, sondern die Handlung selber uns schon glücklich macht. Und jetzt ist das Interessante. Wir sind nicht ein Spielball von irgendwelchen chemischen Substanzen, die im Kopf rumschwirren. Wir können dieses Belohnungssystem beeinflussen. In der Regel sorgt der schnelle Kick des Alltags für seine eigene Belohnung und steuert unser Handeln. Also der Griff in die Pralinenschachtel und oder jeder, der weiß, der schon mal versucht hat, die Rauch unter euch, die wissen das sicherlich auch zu gut und leiden auch darunter. Also dieses Belohnungssystem ist nicht nur etwas, was positive Handlungen steuert, sondern auch Abhängigkeiten. Wir können aber, wie gesagt, wir können das steuern. Wir sind in der Lage dazu. Und deswegen sitzen wir heute Abend auch, heute Morgen auch hier und hören auf Gottes Wort, auf das, auf die Verse, die wir gehört haben und versuchen uns steuern zu lassen durch das, was Gott sagt. Gott will uns auch belohnen. Er hat gesagt, dass er eine Wohnung für uns bereitet hat. Wir haben das gesehen mit der großen Schar, die niemand zählen kann, die vor ihm treten wird in der Ewigkeit und ihm Loblieder singen wird. Wir können diese Belohnung, diese Gedanken, die Gott uns gibt, wirken lassen, um unser Verhandeln zu steuern. Und dann kann immer mehr Menschen auch begeistern. Dann können wir uns auch daran freuen, dass mehr Menschen zum Glauben kommen. Wir können auf unsere Gemeinde blicken. Wir können uns mit jedem Menschen freuen, der zu Jesus findet. Nicht aus der Begeisterung, die man vielleicht von einem Fußballspiel kommt. Also 7-1 gegen Brasilien ist toll, wenn man es in der Gruppe sieht. Aber wenn man sich das vorstellt, das wäre vor einem Publikum, ohne Publikum stattgefunden, ohne Fernsehen, das hätte nicht bei weitem nicht so viel begeistert. Diese Begeisterung, die wir von Jesus brauchen, für diesen Aspekt immer mehr Menschen, ist eine andere. Die Begeisterung, dass wir Not abwenden können. Ich könnte jetzt an dieser Stelle mit vielen Zahlen und Statistiken aufweisen, dass der Anteil der Christen in der Bevölkerung, zumindest in Deutschland, ja zurückgeht. Die formelle Religionszugehörigkeit bildet aber das Problem ja nicht ab. Eine andere interessante Zahl, und das möchte ich jetzt doch nochmal einbringen, Professor Thomas Schirmacher, den kennen wir, der hat auch schon mal bei uns gepredigt, das ist ein Theologe aus Bonn vom Martin-Buzer-Seminar, und der sagt, täglich werden rund 40.000 Menschen aus nicht-christlichem Hintergrund Christen weltweit. Jeden Tag 40.000 Christen. Das ist der weltweite Trend. Und wenn wir von 7,2 Milliarden Menschen im Moment ausgehen, können wir das auf Rheinbach runterrechnen. Wir haben, sagen wir mal, 25.000 Einwohner in Rheinbach. Dann würde das bedeuten, dass wir jedes Jahr 50 Bekehrungen von Menschen aus nicht-christlichem Hintergrund haben. Das wäre das so, wenn wir den weltweiten Trend auf Rheinbach runterrechnen. Wenn wir das jetzt auf 3 Gemeinden verteilen, auf die evangelische Kirche, auf die katholische Kirche und auf uns, dann blieben noch etwa 17 Bekehrungen für uns übrig. Ich hoffe, ihr kriegt das mit, warum ich das mache. Es geht mir nicht darum zu sagen, jetzt ist schon Februar rum und wie weit sind wir in unserer Statistik. Es geht mir darum, aufzuzeigen, was Gott in der Welt bewegt. Und dafür können wir sehr dankbar sein. Aber wir können uns natürlich auch nicht dagegen sträuben, zu sagen, naja, Afrika, Asien, Südamerika, aber Rheinbach ist halt anders. Das müssten wir Gott gegenüber schon sehr gut begründen können. Also wir haben noch auch dort Luft nach oben. Und wenn wir das sehen, wie Menschen weltweit zu Jesus finden, aus nicht-christlichem Hintergrund, wir haben natürlich auch Menschen, die bei uns zum Glauben finden. Und ich freue mich auch, wenn meine Kinder zu Jesus finden. Aber da kann ich nicht behaupten, dass das aus einem nichtchristlichen Hintergrund geschehen wäre. Das will ich doch wohl jedenfalls stark hoffen. Also wir haben auch dort Luft nach oben. Wir an unserem Arbeitsplatz, ihr an euren Schulen, in der Nachbarschaft, in den Familien. Warum ist das so? Wir haben Hoffnung. Wir haben Trost in Gottes Versprechen. Wir haben Geschwister, mit denen wir gemeinsam vor Gott im Gebet stehen können. Und das Bild, was ihr da gesammelt habt, ihr stellt euch vor, jeder Einzelne davon wäre ein Mensch, der ohne Hoffnung lebt. Ein Mensch, der weder die Liebe Gottes noch die Liebe von Menschen erfahren hat. Menschen, deren Hoffnung lediglich Gesundheit, eine Ausbildung oder materieller Wohlstand ist. Oder sogar Menschen, die gar keine Hoffnung mehr auf Gesundheit, eine Ausbildung oder materiellen Wohlstand haben. Menschen, die ohne Jesus in der Ewigkeit verloren gehen. Dafür gibt es diese Gemeinde und dafür haben wir diese Vision formuliert. Dafür feiern wir Gottesdienst und dafür treffen wir uns in unseren Hauskreisen, in der Jugend, im Kindergottesdienst, dass solche Menschen ein Zuhause bekommen, Gott kennenlernen, Jesus nachfolgen. Vielleicht hast du diese Sicht noch nie gehabt. Oder wenn du sie gehabt hast, hast du sie eventuell verloren oder sie hat sich bei dir verdunkelt. Dann geht es dir wie mir. Aber deswegen reden wir von unserer Vision und deswegen wollen wir das auch wiederholen. Viele oft unwichtige Dinge erscheinen regelmäßig wichtiger im Alltag als die jetzige Not anderer Menschen und die Gefahr, dass sie in Ewigkeit verloren gehen. Schon heute können wir dies ändern und dafür beten. Und eine Möglichkeit, die du tun kannst, ist, dass du den Namen aufschreibst auf einen Zettel in deine Bibel oder nur den ersten Buchstaben, wenn du denkst, der Nachbar soll das jetzt nicht lesen. Du kannst diesen Zettel in die Bibel legen oder in dein Portemonnaie, je nachdem, was du öfter aufschlägst, und für diese Menschen beten. Und du betest nicht nur für andere Menschen, sondern auch für dich. Immer mehr Menschen finden in unserer Gemeinde ein Zuhause, lernen Gott kennen und werden zu hingegebenen Nachfolgern Christi. Ich möchte zum Schluss ein Gebet sprechen und vielleicht magst du im Stillen dazu mitsprechen. Ja, Herr, ich will teilhaben an deiner Verheißung und an deinem Plan für die Menschheit. Ja, Herr, ich nehme die Vergebung durch Jesus Christus an. Ja, ich will, wie es in der Offenbarung des Johannes beschrieben ist, einmal mit allen Christen vor Gott stehen und dich loben und preisen. Ja, Herr, ich will mich von der Not der Menschen ohne Gott bewegen lassen. Hier bin ich, Herr. Führe mich. Amen.